Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen zu den Hinterhofsängern. Mein Name ist Jan Budde und heute bei mir im schlecht vorbereitetsten Podcast aller Zeiten, ohne Skript, ohne Ideen, ohne irgendeinen Plan, begrüße ich, wie könnte es anders sein, Benedikt Engelberts.
Guten Tag. Wenn es darum geht, schlecht vorbereitet zu sein, ich bin dabei, ich habe gute Laune und ich freue mich, hier zu sein.
Du bist der Mann für schlecht vorbereitet sein und die Frau für Chaos jeder Couleur. Frau Budde, herzlichen Tag. Guten Tag auch am besten noch.
Ja, und guten Abend und gute Nacht. Und
herzlichen Tag.
Wir haben wirklich heute mal gesagt, wir sind sonst sehr professionell veranlagt. Wir sind es heute mal gar nicht.
Nein, heute ist Back to the Roots, Laber-Podcast mit Fußballanstrich, Randthema Mainz 05.
Mit den dreien von der Tankstelle, die lange nicht mehr beisammen gesessen haben. Es hat sich viel verändert. Bene, du siehst inzwischen einfach aus mit deinem, Bene hat jetzt einen Ohrring. Und Bene sieht jetzt einfach aus wie so ein Segeldude, einfach irgendwo von der Nordsee. So ein großer Typ auf dem Deich im Wind mit so einem Ringohrring.
Ich dachte, wenn der Schlechte nicht da ist, irgendjemand muss die Nordsee ja mitbringen.
Ich find's gut, ich unterstütze den neuen Look. Ich sehe aus wie immer, hoffe ich.
Bisschen fertiger als sonst.
Dankeschön.
Aber das sind wir alle, oder?
Aber ich habe ja ein Radiogesicht, da ist das nicht so schlimm.
Ja, wir sind komplett fertig, alle miteinander. Das ist auch der Grund, warum wir so schlecht vorbereitet sind. Was heißt schlecht? Sprechen wir es aus? Gar nicht. Also wir haben zwar alle das Spiel gesehen, wir könnten schlechter vorbereitet sein, aber wir sind einfach gerade alle voll auf Anschlag und die beiden anderen Experten sind komplett verhindert. Deswegen, eigentlich war ja der Plan, dass hier Domi Thijs sitzt, aber nein, das saß er nicht, weil er nämlich verhindert ist und Florian Schlecht konnte auch nicht. Daraufhin hat Bene gesagt, komm, wir machen zu zweit und daraufhin hat Frau Budde gesagt, ich bin auch noch da.
Teilzeitkolumnistin der AZ ist, dann ist sie immerhin ein bisschen vertreten.
Ich finde das gut. Das ist so richtig schön, back to the roots. Ich habe mich heute richtig gefreut. Wir haben heute, Jan, häufiger telefoniert als, glaube ich, im letzten halben Jahr.
Und wir waren auch morgens noch so, wir lassen es ganz sein.
Es hätte passieren können, es stand zur Debatte.
Also wir sind tatsächlich über die Autobahn angereist, weil wir noch in der Heimat gewesen sind.
Wir zwei.
Ja, wir zwei in der Heimat, in meiner. Und es hat geschüttet ohne Ende und ich hatte dreimal Aquaplaning und ich dachte mir, das wird jetzt echt knapp, um noch nach Mainz zu kommen.
War genug Planning für dich heute.
Genau das. Und dann dachte ich mir, jetzt ist auch egal. Jetzt können wir den Bums auch durchziehen und schlechter als die Fahrt hierhin wird's nicht.
Das Ding ist doch auch einfach, so wie Mainz 05 aktuell Fußball spielt, reicht es doch auch Fan und man muss doch nur Fan sein und kein Experte. Also im Moment kommt doch alles über die Emotionen, weil der Erfolg einfach gerade da ist.
Ich meine, im Endeffekt, wenn man das Spiel ein bisschen sich anguckt, ist auch viel von der letzten Woche im heutigen Spiel gewesen. Und ich hab gerade den Podcast aus der letzten Woche nochmal gehört, um mich auf die Sendung einzustimmen. Und ich dachte, ach ja, das passt und das passt und das passt. Also eigentlich, wenn ihr die fachliche Analyse für dieses Spiel haben wollt, einfach die Folge von der letzten Woche nochmal hören.
Das ist ja auch nicht immer der Fall, muss man fairerweise dazu sagen. Aber ich habe das Gefühl, wir hatten in dieser Saison schon eine relativ hohe Trefferquote. Könnte sein, dass wir doch die ein oder andere Expertise dazu gewonnen haben. Ich fand dieses Spiel aber tierisch geil und am geilsten finde ich, und ich breche damit auch direkt mit allen Regeln, weil ich überhaupt keine Lust auf Chronologie habe, Johnny Burkhardt und Johnny Burkhardts 2-0, was einfach dazu geführt hat, dass ich mich im Wohnzimmer meiner Eltern tierisch auf die Fresse gelegt habe.
Und ich würde gerne wissen, wie war es im Stadion? Hast du dich auch auf die Fresse gelegt?
Erstmal, also ganz kurz erstmal, bevor wir hier Sachen überspringen. Ich möchte gerne wissen, wie hast du dich auf die Fresse gelegt?
Ich bin ein großer Fan von Sportsocken. Also vorzugsweise
weiße. Das ist ein gutes Intro für diese Story.
Vorzugsweise weiße Sportsocken. Und neuerdings, es gibt so irgendwie so leicht frottigen Stoff. Den finde ich richtig geil. Mhm. Das Problem ist, der ist rutschig wie die
Keine
Sau.
Keine Traktion, ja.
Ja, und jetzt haben meine Eltern so Linoleumboden ausgelegt, so diese PVC-Platten, mhm, okay, die so nach Steinoptik. Und Die Kombi Frottee-Socke auf PVC. Ich sag dir eins, das schmiert aber sowas von. Und ja, ich habe mich sehr gefreut. Das letzte Mal, dass ich mich so sehr gefreut habe, da hat Gary Anderson einen neuen Darter geworfen und ich habe mich auf den Balkon auf die Fresse gelegt, weil es wirklich glatt war. Und hier bin ich einfach ins Bücherregal frontal reingebrettert.
Nichts kaputt gegangen?
Nee, ich habe die Gitarre tatsächlich gefangen im Fallen.
Also die Ironie des Schicksals wollte es, dass die Ukulele mit so einem leichten Klöng noch hinterhergefallen ist.
Ach ja, aber ich sag euch, im Stadion, also ich hatte wirklich... Ganz kurz hat es bei mir ausgesetzt. Wir standen alle so eine kollektive halbe Sekunde da und konnten es einfach nicht glauben. Ich stand nur mit Mund offen da und wirklich versteinertes Gesicht und dachte so, scheiße, was ist da gerade passiert?
Ja, vor allen Dingen, weil man sich dachte, eigentlich ist die Aktion ja vorbei so. Also entweder er nimmt ihn jetzt direkt oder er muss abdrehen und neu starten. Aber irgendwie hatte Johnny keine Lust auf abdrehen und neu starten.
Also vollkommen krass. Diesmal stand Daniel hier, unser lieber Mainz 05 Memes, neben mir. Und wir kamen aus dem immer bessere, tolle, lustige Geschichten über dieses Tor zu erzählen und an was es uns erinnert, gar nicht mehr hinaus. Für mich die krasseste Assoziation war einfach so, wisst ihr noch, früher Superkickers 2000, Captain Tsubasa. Und so Schüsse so irgendwie gefühlt von der Mittellinie und die zwirbeln sich so in den Winkel rein und drehen dann noch eine halbe Minute im Winkel. Das war dieser Schuss für mich irgendwie. Also ich hab da wirklich so richtige Kindheitserinnerungen so und dann so denkst du so, oh, so Tore fallen eigentlich nur in der Premier League, oder?
Ja, das ist vor allen Dingen, es hat einen so abgeholt, ich bin aus dem Sitzen über den Glastisch gesprungen und losgerannt und habe mich dann halt frontal in
den... Das ist aber gefährlich, über den Glastisch.
Ja, ja, also es hätte wirklich schlimmer ausgehen können. Meine Mutter hatte auch einen halben Schreianfall, aber es war...
Wegen dem Tor aber.
Nee, tatsächlich wegen mir und dem Bücherregal, aber das war mir alles scheißegal. Ich habe mich unfassbar gefreut und dann habe ich die Wiederholung gesehen und bin nochmal über den Glastisch gesprungen. Weißt du, weil du dieses Tor, ich weiß nicht, wann ich jemals so ein Tor bei Mainz 05 gesehen habe. Und daran kann ich mich nicht zurückerinnern. Vor allen Dingen war es so Ausdruck dieser neuen Stringenz. Dieses, wie sind die jetzt aus dem engen Raum rausgekommen? Wie? Die kriegen es jetzt auch noch progressiv nach vorne hin. Was ist jetzt los? Wie, der schießt aufs Tor? Huiuiuiuiui. Also es war... einfach perfekt. Es hat dieses ganze Spiel zusammengefasst. Dieses eine Tor.
Es waren ja, glaube ich, 113 km/h und das ist ungefähr genau den Zug, den Mainz 05 diese Saison zum Tor entwickelt hat. Also da geht ja wirklich mit allem, was du hast, nach vorne, konsequent, wir haben es jetzt letzte Woche auch schon gesagt, super erwachsen. Ich weiß, ich habe es auch heute in der AZ-Kolumne nochmal geschrieben, ich weiß nicht, wenn Henriksen jetzt noch anfängt, früher zu wechseln, was soll denn da passieren? Also da ist ja alles möglich.
Da ist wirklich sehr, sehr viel möglich. Ich fand die erste Halbzeit auch unfassbar souverän. Die ersten paar Minuten, wo man schon gemerkt hat, okay, Hoffenheim wollte sich nicht früh schocken lassen. Aber wie abgebrüht die freigespielt haben. Also wo du wirklich gemerkt hast, okay, ihr rennt hier an wie eine Schülertruppe, dann gut, gib's halt einen. Gut, gibt's halt einen zweiten. Und man muss sich eigentlich ärgern, dass man zur Halbzeit nicht 3-0, 4-0 führt.
Das dachten wir auch. Und ich kann ja mal so... von der Anfangsphase noch so ein Goodie aus dem Stadion präsentieren. Die Stadionregie hat es ein bisschen verkackt. Wir hatten ja irgendwie nach einer Minute oder zwei Minuten schon die erste Ecke. Und wir hatten direkt zwei Ecken. Also stand 2-0 Ecken. Und
wir hatten zwei neue Eckleinwände. Das war dann genau, direkt mal 0-2 vorgelegt.
Darüber müssen wir gleich auch noch reden. War nämlich mega geil. Aber auf jeden Fall 2-0 Ecken. Und wir haben dann das komplette Spiel über jedes Mal, wenn wir eine Ecke hatten, haben wir einfach uns Zahlen ausgedacht, wie viele Ecken wir haben. Wir hatten irgendwie nach der dritten Ecke 198 Ecken oder 235 Ecken. Wir haben uns einfach, das Spiel hat so eine gute Laune bei uns hervorgerufen, dass wir einfach unfassbar viel Spaß hatten und es hat einfach, also gerade die erste Hälfte, das waren so richtige Feel-Good-Vibes. Es hat einfach so Spaß gemacht, im Stadion zu sein.
Wobei es richtig scheiße aussah, im Stadion zu sein. Also wenn man das Wetter gesehen hat, war man wirklich so, das sieht mies aus.
Paul Nebel kam ein bisschen früher ins Stadion, so ungefähr 4 Stunden.
Ich würde sagen, der hat die Memo früher gekriegt.
Ich habe so ein geiles Foto gemacht vom Stadion im Nebel. Junge, das muss ich euch gleich mal zeigen. Es sieht so geil aus. Vielleicht poste ich es auch nochmal auf Insta oder so. Es ist einfach so unfassbar geil. Vor allem auch so ein Weihnachtsbaum, der irgendwie neben dem, also ein klassischer Tannenbaum, der einfach neben dem Stadion steht. Das sieht einfach so gut aus. Ich liebe einfach auch Nebel und dieses diesige und dann nachts, nach dem Spiel, ich meine, war ja nicht nachts, ich meine, war ja wie 18 Uhr.
Es sieht nur aus wie nachts.
Genau.
Genau.
Und du läufst dann vom Stadion zurück und gehst dann durch die Nacht und es ist neblig, aber du wirst auch vom Stadion in diesem Rot angestrahlt. Es ist einfach, oh, keine Ahnung, da läuft es mir kalten Rücken runter, wenn ich darüber nachdenke.
Ja, ich glaube, das ist einfach so dieser geile Vibe auch vor Weihnachten. Ich finde ja auch die Spiele um den Advent rum immer mega, weil du gehst vorher auf den Weihnachtsmarkt, du hast da eine gute Zeit, dann gehst du ins Stadion, gönnst dir einen Glühwein oder irgendwie dann einen alkoholfreien Glühwein. Und es ist so, du feierst dann einfach, dass du da im Stadion bist. Und ich meine, wir haben schon bei richtig beschissen kaltem Wetter richtig beschissene Spiele bei Mainz 05 gesehen. Aber die letzten drei Spiele, das war einfach von einer anderen Welt. Und ich finde auch, wenn man jetzt sich das Spiel gegen Hoffenheim anguckt, jetzt kann man sagen, das Spiel gegen Dortmund, das erste Heimspiel, was wir gewonnen haben, gut, da war Dortmund irgendwann relativ früh zu zehnt. Mainz 05 konnte sein Spiel durchziehen und hat die dominiert. Ja gut, okay, ist irgendwie per Zufall. So, dann gegen Kiel, auswärts beim Aufsteiger. Ja mein Gott, die haben die Saison auch noch nichts gerissen. Was soll Mainz 05 da machen, außer einen Stiefel durchziehen und konsequent dann den Sieg nach Hause fahren? Aber gegen Hoffenheim, also da lasse ich dann jetzt auch irgendwann nach drei Siegen in Folge die Regeln nicht mehr gelten, dass du sagst, da kommt ein angeschlagener Mitligist, der im Moment den Trainer gewechselt hat. Die versuchen irgendwie ihre Saisonform noch zu finden und zerschellen an der Mainzer Wand. Also das ist ja auch keine Erzählung aus dem Nichts, sondern die Leistung, die wir jetzt über die letzten drei Spiele gesehen haben, die hat sich die Mannschaft ja auch offensichtlich erarbeitet. Und das kommt ja nicht aus dem Nichts.
Es ist vor allen Dingen eine Konstanz da, die ich so noch nie bei Mainz 05 gesehen habe. Also ich habe sie auch selbst unter einem Thomas Tuchel nicht so gesehen. Da hast du dich noch mehr angepasst, auch von der Spielweise. Und unter keinem anderen ist dieses so spielen wir. Das ist das Intensitätslevel. Dann und wann passen wir das Tempo an. Also es wirkt so ausgereift. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, eigentlich das Gegenteil von Tuchel, weil wir spielen unseren Stiefel,
genau.
Ob ihr damit klarkommt oder nicht.
Und es ist eigentlich Bo Svensson weiterentwickelt, weil Bo Svensson hat seinen Stiefel gespielt, egal ob es funktioniert hat oder nicht am Ende. So.
Es hat aber mehr nicht funktioniert, als funktioniert.
So,
das war das Problem.
Und Henriksen hat es jetzt einfach geschafft, dass es funktioniert. Man muss ja dazu sagen, seine Ideen sind ja auch nicht neu. Also Halbverteidiger, die brutal offensiv sind, das ist nicht neu. Mich erinnert das an Moussa Niakate und Jeremiah Saint-Just. Das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt. Also jetzt natürlich nicht ganz von der Qualität her, aber die Diagonalbälle von Dominic Kor, No-Look-Pässe in den Lauf von Philipp Mvene an der 16er-Kante, Stefan Bell, der sukzessive jetzt auch noch im 16er auftaucht, Danny da Costa, der einen unheimlichen Zug auf der Seite hat, richtig starke Flanken schlägt.
Cassie. Auf einmal, wir haben über Anfang der Saison über Mvene geredet, der die ganzen Scorer gemacht hat. Auf einmal ist es Cassie. Der eine hat irgendwie Probleme, struggled. Ich habe das Gefühl, über die linke Seite geht es meistens irgendwie schnell. Über die rechte Seite eher etwas kontrollierter. Aber wenn Cassie irgendwie beteiligt ist, aktuell brandgefährlich.
Aber ich würde gerne bei den drei Innenverteidigern, respektive zwei Halbverteidigern bleiben, zu denen ich jetzt Cassie nicht sehe, auch wenn du mit deiner Aussage natürlich total recht hast. Aber das ist ja für mich momentan das Geheimnis, weil du auf einmal so flexibel in deinem System wirst. Ja, du hast eine Dreierkette, aber dann stehen halt hinten zwei und dann geht noch einer mit nach vorne. Dann hast du keinen klassischen Dreieraufbau mehr. Du schaffst eine Überzahl in den Räumen, egal ob es im Mittelfeld ist, egal ob es in der Offensive ist. Du machst deine Außenverteidiger, deine Schienenspieler wie Philipp Mvene und Anthony Cassie, machst du zu freien Radikalen im 16er des Gegners. Das ist komplett hart zu verteidigen. Und ein Johnny Burkhardt, der so offensichtlich brutal stark an seinem Abschluss gearbeitet hat, sodass seine Läufe, die er auch schon vorher immer hatte, jetzt perfekt veredeln kann, wie beim 1-0. Das zusammen ist einfach ein absoluter Traum. Und wir könnten jetzt darüber reden, das ist jetzt so viel Geschwindigkeit oder so, aber das ist es ja eben nicht. Ein Philipp Mvene ist nicht der schnellste Spieler. Ein Nadim Amiri ist auf keinen Fall der schnellste Spieler. Aber das sind Spieler mit so hoher Spielintelligenz, die jetzt irgendwie so zusammengefunden haben, dass sie ihre Spielintelligenz tatsächlich anwenden können. Und das ist das, was mir so Freude macht. Dieses Potenzial war für mich schon immer da. Und es war frustrierend zu sehen, wie manche Trainer einfach gesagt haben, bevor du einen geraden Ball spielst, trittst den Gegner lieber um. Und das ist etwas, ich finde es toll, dass diese Entwicklung jetzt endlich mal zutage tritt.
ist ja auch, also wir hatten es ja jetzt auch, Zone hat nochmal nach dem Spiel gefragt, hier Dominik Kohr, auch Spieler des Spiels, war ja mit in der Verlosung. Da muss man halt auch einfach sagen, ich finde, er steht sinnbildlich auch irgendwo dafür, was vielleicht am Anfang der Saison nicht funktioniert hat. Und der Junge hat ja einen Turnaround geschafft. Das ist unfassbar. Der spielt stabil, verlässlich, guten Fußball. Du hast gerade schon gesagt, allein die Traute zu haben, diesen No-Look-Pass zu spielen, es ist unfassbar.
Nicht einmal, sondern zweimal hintereinander diese Situation.
Dieser, ganz ehrlich, fuck off, dieser No-Look-Pass. Ich habe den im siebten Anlauf erst gesehen, auf der Stadionleinwand. Und da dachte ich so, hat der da gerade nicht hingeguckt? Fast die Augen aus dem Kopf gefallen.
Hat der da gerade nicht hingeguckt? Hab ich da gerade nicht hingeguckt? Haben wir da gerade nicht hingeguckt?
Was ist passiert? Ist das Dominik Kohr?
Ist das die neue Leinwand? Wow!
Es ist, also, apropos neue Leinwand, wo du das jetzt gerade ansprichst. Das Geilste natürlich, eine neue Leinwand eingeweiht, quasi mit der Videobotschaft, dass Robin verlängert. Kann man mal so machen. Also.
Da passt gerade einfach so unheimlich viel zusammen. Dass Robin verlängert, ist auch einfach wunderbar. Der hat zurzeit natürlich mehr mit der Langeweile zu kämpfen als mit irgendetwas anderem. Ich glaube, der hat in den letzten 3 Spielen gefühlt 7 Schüsse aufs Tor bekommen direkt. Oder es ist tatsächlich.
Oder einer von Hoffenheim ging irgendwie von 40 Metern entfernt oder so. Also,
aber wenn er denn dann gebraucht wird, ist er auf einmal da. Ja, also wie gegen Hoffenheim. Und da kommen wir dann doch nochmal ein bisschen zu der Downside, die Flitz auch schon angesprochen hat. Warum Henriksen dann so lange in der zweiten Halbzeit wartet mit Wechseln und dann kommt ein Amindo Sieb rein und bringt sofort Gefahr. Und du wusstest, das ist ein Spiel für einen Spieler, der Tempo mitbringt, der auch im 1 gegen 1 was ausrichten kann und der eine Abschlussstärke hat. Und Amindo Sieb, der vor ein paar Spielen richtig starke Leistungen gebracht hat, soll auf einmal jetzt nicht mehr gut genug sein, um ihm vielleicht auch 20 Spielminuten zu geben. Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Und ich finde, du musst schon anerkennen, dass du momentan eigentlich auf deine Bank auch angewiesen sein wirst in Zukunft. Und ich hoffe, dass das nicht einreißt und du dann irgendwann nochmal Leistungsschwankungen hast, die du eben nicht ausgleichen kannst, weil Spieler von der Bank nicht genug Spielpraxis haben.
Ich fand es sehr interessant. Ich meine, du hast jetzt gerade Amindo Sieb angesprochen. Jetzt gerade, wo ich den Podcast aus der letzten Woche nochmal gehört habe. Ihr habt ja darüber geredet, die Spieler, die reinkommen, müssen direkt was reißen, um sich zu empfehlen. Und genau das habe ich bei Amindo Sieb gesehen. Der kam irgendwie rein in der 88. Minute oder sowas. Erste Chance, zweite Chance, dritte Chance, die er wahrscheinlich auch machen muss. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du siehst, er hat Bock, er will, er leistet, er rennt, er macht. Und ich fand es ein bisschen tragisch, weil jetzt gerade, wenn wir mal ein bisschen den Verlauf des Spiels betrachten. Die erste Hälfte, ganz ehrlich, Hoffenheim gar keine Chance. Aber in der zweiten Hälfte hast du eine klare Progression gesehen. Je länger das Spiel dauert, desto gefährlicher wird Hoffenheim, desto mehr kommen die ins Spiel und desto mehr entgleitet uns das Ganze irgendwie. Wir verwalten das zwar gut, aber trotzdem, eigentlich, meiner Meinung nach, hätte man spätestens ab der 70. Minute sagen müssen, okay, hier entwickelt sich das gerade etwas zu rasant, weil dann auf einmal, ich meine, die hatten zwar keine Torschüsse wirklich, aber also bei uns lief offensiv gar nichts mehr.
Lass mal genau. Einen blöd reingehen. Ab dem Moment ist es nur noch ein Tor. Es waren eben nicht 3 Tore, auch wenn es sich so angefühlt hat.
Und ich meine, da muss auch nur ein anderes Team kommen als Hoffenheim.
Genau.
So, ne? Also ich sag mal, du kannst einen Gegner gut zu Hause an die Wand spielen eine Halbzeit lang, aber spätestens danach wird sich dein Gegner überlegen, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht noch, um das Ganze auszuhebeln und dem nichts entgegenzusetzen, als super spät zu wechseln, weil man sagt, man lässt die das gerade zugegebenermaßen sehr gut machen, aber einfach weiterspielen, weil man sonst Angst hat, man setzt den Sieg aufs Spiel, statt denen Vertrauen zu geben, die an der Seitenlinie stehen, finde ich einen schwierigen Take.
Ich finde, man kann das bei einem Spieler sehr gut sehen. Ich habe ab der 58. Minute gesagt, okay, du musst wechseln. Und das war Jae-Sung Lee. Mal wieder, der immer noch sehr viel Licht und sehr viel Schatten hat. Und in der ersten Halbzeit wirklich gut war und in der zweiten Halbzeit sofort wieder abgebaut hat. Und dann fehlte dieser eine Spieler auch, der intelligent nach vorne weiterleitet. Dann bist du einer weniger faktisch gesehen. Lee ist nicht mehr viel gelungen nach vorne. Lee ist auch nach hinten nicht mehr sonderlich viel gelungen. Lee war eigentlich nur noch da. Und das hat dann nicht mehr gereicht, um richtig nach vorne zu kommen. Es hat nur noch gereicht, damit Hoffenheim nicht zu stark wird. Und ich habe mir eigentlich schon gedacht, spätestens ab der 65. Minute hätte ich Amindo Sieb für Jae-Sung Lee gebracht. Und Lee, der so eine starke Phase hatte, sage ich, ey, super Leistung, ich nehme dich jetzt runter. Darauf bauen wir jetzt auf. Amindo braucht jetzt seine Spielzeit. Wenn der noch trifft, dann hast du noch mal ein bisschen Wettbewerb im Kader. Den Zug, den der
reinbringt, auch die Geschwindigkeit und so. Das sind ja noch mal ganz andere Arten von Aufgaben für die Verteidiger von Hoffenheim. Eben. Und ich meine, so mobil wie Johnny war in diesem Spiel, der war ja wirklich überall. Der hat ja am eigenen 16er Bälle erobert, der hat in der gegnerischen Hälfte, auf Außen war der auf beiden Seiten, der war in der Mitte. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, Johnny kann 4 Tore schießen in diesem Spiel, aber ihm wurde so die Möglichkeit genommen, weil wir nicht offensiv genug gewechselt haben. Weil wenn nämlich so jemand wie Amindo Sieb, glaube ich, reingekommen wäre, du kannst ein bisschen rotieren, du kannst mal ein bisschen Geschwindigkeit und also ich glaube, Johnny hätte locker noch 1-2 Dinger vertragen und dann hätte er auch endlich den ewigen Topscorer eingesammelt. Aber einen braucht er noch, um gleichzuziehen, 2 und dann gehört ihm der Titel alleine.
Und er ist ja jetzt schon gleich auf mit Adam Solloy für die meisten Tore in einer Hinserie. Also das
stimmt.
Ist nämlich, Adam hat, ich weiß gar nicht mehr, 12-13 9 Tore geschossen und da ist Johnny jetzt. Also er ist ja auf Platz 3 der Torjägerliste der Bundesliga mit 9 Toren. Das ist für mich.
Was erlaube Johnny Burkhardt?
My Burkhardt will go on and on.
ich find's geil. Also wirklich das Einzige, was mich noch mehr hypen würde, dass jetzt Robin verlängert hat, ist, dass einfach Johnny random verlängert. Ich meine, hat zwar, glaube ich, noch 2 Jahre Vertrag oder so, aber ich find's geil.
Ich möchte aber noch einen Punkt von dir aufgreifen, Ben, und nochmal zu Amindo Sieb, weil du gesagt hast, der stellt natürlich Hoffenheim dann nochmal vor andere Probleme oder vor andere Aufgaben. Hoffenheim hätte überhaupt nicht so hochschieben können, weil Amindo Sieb mit seiner Tiefe, mit seiner Geschwindigkeit Hoffenheim in der Tiefe angegriffen hätte. Und das war so nicht mehr zu 100% gegeben.
Wir standen teilweise am eigenen 16er mit allen Leuten. Die Hoffenheimer haben uns komplett hinten reingedrängt, im laufenden Spiel.
Und jetzt sehen wir es mal von der positiven Seite, dass der Einsatzwille trotz so einer ersten Halbzeit, trotz 2-0-Führung, da ist, komplett am eigenen 16er zu verteidigen, dass die Leidenschaft dementsprechend da ist, die Bereitschaft wirklich auch körperlich zu bezahlen da ist, das finde ich richtig gut, aber es war komplett unnötig und das ist so der Punkt, wo ich mir denke, vielleicht könnte Nico Bungert nochmal Bo Henriksen darauf hinweisen, dass man früher wechseln darf. Von daher, also das hätte ich mir schon auch gewünscht.
Also ich meine, die Entwicklung zeigt ja ganz klar, dass das Team an sich, in sich, gemeinsam ein höheres Niveau erreicht. Also ich finde, wir haben Anfang der Saison darüber geredet, dass Amiri Ansprüche formuliert hat, dass er mit Leistung vorangegangen ist, da aber auch nicht immer überzeugen konnte. Aber wir haben ja trotzdem im Saisonverlauf jetzt wirklich gesehen, wie gerade er und auch Johnny immer besser wurden und immer besser wurden. Und es hört da aber nicht auf. Also ich meine, letzte Woche haben wir darüber geredet, was mit Danny da Costa und Bello los ist, dass die da hinten den Laden dicht machen. Wir haben heute gesagt, Dominic Kor klüpft an neue Leistungen an, ist ein absolut verlässlicher Mann. Ich habe jetzt eben per Zufall einfach nochmal bei Bundesliga.de mir die Statistiken angeguckt und die machen ja auch so ein wunderschönes Fantasy-Manager-Team of the Week und musste zweimal hingucken, weil einfach in dieser ersten Elf sind 4 Mainzer und davon 2, die man jetzt so häufig auch noch nicht in den Top 11 irgendwo gesehen hat.
Pass auf, wir
raten. Ihr könnt ja mal raten.
Genau, also ich hätte jetzt mal gesagt, der eine muss Philipp Mvene sein, das geht gar nicht anders. So rein von der, vom Leistungsniveau her.
Meinst du? Also ich hätte jetzt eher Cassida
Aber den hast du schon öfter gesehen, die Saison
Dann lasst euch nicht von der Aussage irritieren, dass man den nicht so oft gesehen hat. Aber wenn es jetzt nach dem Spiel geht und ihr müsstet 4 Mainzer in so eine Elf reinstellen. Also Johnny und Amiri setzen wir jetzt einfach mal. Die sind ja gefühlt immer drin.
Ja, ja.
Welche anderen beiden kommen euch ja noch in den Sinn?
Kai Schusano und Philipp Mvene.
Ja,
Dominic Kor halt.
Ich sehe Cassie und Kor, glaube ich.
Es ist Philipp Mveno und Kai Schusano.
Du hast doch gespickt.
Ich habe nicht gespickt.
Du hast gespickt. Ich habe es genau gesehen.
Warum ich das einfach nochmal rauspicke, ist halt wirklich, dass du merkst, diese erste Elf, die an der Henriksen ja jetzt knallhart festhält. Und das hatte ja auch, glaube ich, das Spiel gegen Hoffenheim gezeigt, dass einfach Danny da Costa und Bello nicht wieder rausrotieren. Auch wenn du sagst, dass die Stammkräfte von Beginn der Saison jetzt langsam wieder fit sind.
Die sitzen alle auf der Bank. Ich dachte so, wenigstens einer Offensiver wird mehr nominiert. Nein, da sitzen 4 Innenverteidiger auf der Bank.
Und was ich hart finde, ist dann auf der Pressekonferenz, glaube ich, war es Domi Theis, der gefragt hat, warum haben sie nicht früher gewechselt? Und der sagt, weil ich gewinnen wollte. Und das ist so eine Aussage, wo ich mir denke, Entschuldigung, ein Amindo Sieb hat so gute Leistungen gezeigt. Das Misstrauen ihm gegenüber finde ich null gerechtfertigt. Einem Jens gegenüber, also wenn du den jetzt noch 20 Minuten auf den Platz gestellt hättest, hättest du das Spiel nicht verloren. Also,
nee.
So, und das finde ich schon eine harte Aussage gegenüber diesen Spielern. Finde ich auch, um ehrlich zu sein, ziemlich unglücklich, die Aussage. Ich finde sie auch ziemlich daneben. Also für mich, ganz ehrlich, ich bin richtig happy zu sehen, dass ein Amindo Sieb, als er reinkam, funktioniert hat, weil es zeigt mir ja, dass das Gerüst der Mannschaft, das funktioniert ja. Und du kannst Einzelspieler wechseln und austauschen. Und du musst ja nicht immer die Systematik wechseln oder das System wechseln, in dem du spielst. Manchmal reicht ja schon ein Spieler mit einer anderen Veranlagung. Warum beraubst du dich dieser Mittel, weil du diese Spieler nicht einsetzt oder spielfertig machst?
Ich glaube, ich würde es vielleicht nicht so hart formulieren, ich würde es ein bisschen anders drehen. Also ich denke, was ich Henriksen auf die Fahnen schreiben kann, ist schon, dass er diese erste Elf vom Niveau her dahin gebracht hat, wo sie jetzt gerade sind.
Ja,
und ich finde, aus diesem Bewusstsein heraus könnte er sich als Trainer ruhig auch mal zutrauen, auch die zweite Reihe dahin zu bringen. Ich würde eher weniger sagen, er gibt ihnen nicht das Vertrauen, sondern ich würde sagen, vielleicht braucht Bo Henriksen noch mehr Selbstvertrauen in sich selber zu sagen, er geht mal früher rein.
Aber dabei haben ihm doch Spieler aus der zweiten Reihe eben in der jetzigen Startelf gezeigt, wie wichtig sie sind. Egal, ob es ein Danny da Costa ist, egal, ob es ein Stefan Bell ist, das sind Spieler gewesen, die aus der zweiten Reihe kamen und dann wirklich eingeschlagen sind. Und ich finde, er widerlegt sich da ein Stück selbst unnötigerweise.
Ich finde das so verrückt. Und zwar, erinnert euch mal zurück, als Henriksen hierher kam. Was waren so die Sachen, die wir in den Medien gelesen haben? Wenn er seine Startelf gefunden hat, dann nimmt er die auch. Aber es ist ja nochmal eigentlich ein bisschen anders. Bo Henriksen macht einfach, er bleibt starr bei Never Change a Winning Team. Aber wirklich bis aufs Blut. So, bis es gar nicht mehr anders geht, wenn sich jemand verletzt, ausgetauscht, wenn es funktioniert, bleibt so. Das ist, hast du die ganze Saison übersehen können.
Aber Gegenthese, Paul Nebel. Das ist so wieder die klassische Gegenthese. Also wo du siehst, er hat ausprobiert, er hat gemerkt, eigentlich ist der zu gut, den muss ich irgendwie bringen. Ich probiere es als Schienenspieler, aber da ist er nicht richtig aufgehoben. Ich bringe ihn im offensiven Halbraum. Okay, da gehört er hin tatsächlich. Er ist ja nicht beratungsresistent oder jemand, der nicht ausprobiert. Ich finde auch nicht schlimm, dass er es jetzt in diesem Spiel nicht unbedingt gemacht hat. Ich finde es unnötig. Was ich nur kritisch sehe, ist seine Aussage danach zu sagen, ich wollte gewinnen. Das Nichtgesagte in dem Ganzen ist
natürlich,
ja, wenn ich gewechselt hätte, hätten wir verloren. Und gleichzeitig wechselst du dann, ich glaube, Hong ist ja auch noch reingekommen, einen Spieler ein, der bis dato keinerlei Leistung gebracht hat. Und das ist ja auch eine Message an andere Spieler, die da sitzen, plus den Satz noch oben drauf. Ich fände als Bankspieler, boah, da hätte ich jetzt aber ein bisschen Krawatte.
Aber pass auf, ich konnte jetzt einfach direkt wieder. Ich habe ja gesagt, never change a winning team. Wenn das Team nicht gewonnen hat,
ist richtig.
Und ja. So, und dann fängst du auch an zu experimentieren. Aber solange es läuft, läuft's.
Ich bin einfach gespannt.
Aber prinzipiell gebe ich dir recht natürlich.
Genau, aber ich bin jetzt einfach gespannt. Also Bo Henriksen hat den besten Punkteschnitt aller Mainz 5 Trainer aktuell.
Wie viele Jahre haben wir das schon in Folge gesagt?
Ja, das ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, jeder Trainer, der bei Mainz 5 halbwegs funktioniert hat, war immer erstmal für eine gewisse Zeit der beste Trainer aller Zeiten. Erinnert ihr euch noch an die Svensson-Tabelle?
Ja.
Dieses Ungetüm. Und wo keiner geguckt hat, ja, wie ist denn die Entwicklung? Und wenn du gesagt hast, ey Leute, Vorsicht, also da ist keine Entwicklung hinter. Da ist der punktetechnisch beste Trainer, den Mainz 05 jemals gesehen hat. Ja.
Ja, aber jetzt guck doch auf die Entwicklung der letzten 3 Spiele. Das ist die erste 3 Spiele in Folge Siegesserie unter Henriksen. Also so falsch kann er mit der These Never Change a Winning Team nicht liegen. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch den Vorteil, Europa waren wir jetzt schon länger nicht mehr, aber wir sind jetzt auch nicht mehr im Pokal. Also wir haben auch keine, quasi außer Liga englische Wochen, haben wir unter der Woche auch sonst nichts, wo wir vielleicht rotieren müssten. Trotzdem glaube ich, wenn wir jetzt uns Richtung Weihnachten bewegen und uns so ein gutes Punktepolster aufbauen, warum nicht mal ein bisschen ausprobieren?
Ja, also ich meine, ich sehe das ja genauso. Ich würde auch gerne, dass gerade die Leute aus der zweiten Reihe ein bisschen mehr reinkommen. Und ich meine, ihr habt letzte Woche ziemlich lange über Hong geredet. Wir haben das im Stadion auch thematisiert. Und man muss sich natürlich bei ihm ein bisschen vor Augen führen. Er ist quasi mit der letzte Spieler gewesen, der gekommen ist. Und wir sehen, wie lange es bei Kai Schusano gebraucht hat. Wir sehen, wie lange es teilweise auch bei Paul Nebel gebraucht hat, bis er im Team angekommen ist. Und da siehst du eigentlich schon eine ziemlich klare Progression. Paul kam, hat die komplette Vorbereitung mitgemacht, ist als erster von den, na gut, mein Kaisho hat Start gespielt, aber auch, weil das natürlich positionsbedingt nicht anders ging, aber war nicht so wirklich gut, ist nicht so richtig angekommen gewesen. Paul kam, zack, festgespielt, voll gut in Form. Jetzt sehen wir das Ganze bei Kaisho und ich habe das Gefühl, bei Hong könnte das jetzt demnächst bevorstehen, aber er braucht halt einfach noch die Momente.
Ich sag mal ehrlich, ein Spieler, der dich wie viel? 4 oder 3,5? Irgendwie sowas in der Richtung Millionen gekostet hat. Der als Sofortverstärkung geholt wurde, der den europäischen Fußball, Spitzenfußball kennt. Der hat jetzt auch in keiner Rumpelliga gespielt in Belgien. Darf ich wirklich mehr erwarten, um ehrlich zu sein. Und es ist ja auch nicht so, als ob er... als ob wir hier jetzt die großen magischen Dinge verlangen würden, sondern es sind ja die Basics, die gar nicht stimmen. Es sind die Pässe über 3 Meter, die nicht ankommen. Also es sind so Dinge, wo ich sage, natürlich musst du im Spieler eine Eingewöhnungsphase geben. Kai Schusano ist das beste Beispiel. Aber trotzdem ist das für jemanden, den du als Sofortverstärkung geholt hast, schon frappierend. Und das... ich verstehe natürlich, dass du sagst, du möchtest, dass der Junge funktioniert. Vielleicht funktioniert er im Training auch besser und da ist irgendeine andere Form der Blockade vorhanden. Aber trotzdem ist das natürlich ein Signal an die anderen Spieler, die du nicht einsetzt, die es vielleicht noch nicht mal in den Kader schaffen. Und wenn du dann noch sagst, du willst gewinnen und setzt diese Spieler nicht ein, dann ist das schon ein ziemlich vernichtendes Urteil eigentlich gegenüber deiner Bank.
Aber würdest du... Hong oder vielleicht auch Sieb, also einen von den beiden, würdest du die jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg reinnehmen? Früher? Oder also weil ich glaube nicht, dass Henriksen was an der Startelf ändern wird.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ich würde einfach, du musst es natürlich schauen, wie das Spiel läuft. Wenn Lee 90 Minuten lang durchperformt, gibt es keinen Grund zu wechseln, ja, außer er kriegt auf einmal Krämpfe. Wie Johnny, der ja dann auch ausgewechselt wurde in einem der vorangegangenen Spiele. Ich meine, es war gegen Kiel, als er Krämpfe bekommen hat, weil er einfach... sich wirklich kaputt gelaufen hat. Auf sowas musst du reagieren können, das ist klar. Aber die Startelf an sich, die finde ich komplett richtig. Wir reden ja hier nicht über Startelf-Einsätze. Genau.
Ne? Du willst ja im Prinzip, dass wir proaktiv wechseln. Eigentlich willst du ja wechseln, bevor jemand einen Krampf kriegt.
Idealerweise kannst du das machen.
Idealerweise, ja. Ist richtig.
Ne? Genau, und das ist so der Punkt. Und wenn du dann Spieler auch mal länger spielen lassen willst, dann brauchen die eine gewisse Spielzeit. Also du kannst ja nicht von jemandem verlangen, der jetzt irgendwie 4, 5 Spiele hintereinander nur 2 Minuten gekickt hat. So, Kollege, heute spielst du mal 45 Minuten, hab Spaß. Finde ich schwierig. Und dann willst du ihn daran messen, welche Leistung er dann gebracht hat. Wirklich eine schwierige Situation für die Einwechselspieler. Also mir geht es einfach nur darum, dass du dich der Qualität, die du ja zweifelsohne hast und die Spieler, die von der Bank kommen, auch schon bewiesen haben in dieser Saison, dass du die denen nicht so in Abrede stellst, weil ich das schlichtweg denen gegenüber nicht fair finde.
Ja, okay. Also ich glaube, im Grunde, wir sind uns alle einig, das war vielleicht einfach die falsche Äußerung zur falschen Zeit und ich glaube, wir haben alle die Hoffnung, dass die Bankspieler ein bisschen mehr Feuer entwickeln und also ich meine ganz ehrlich, ich würde auch gerne wieder Leitchi sehen, ich weiß nicht, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich den sehe, es ist irgendwie so ein richtiger Herzensspieler von mir geworden, weil er halt auch so eine Leidenszeit hat natürlich, also ich denke, das wird jetzt, die Tage werden auch wieder kommen.
Bene,
also.
Gesetzt im Fall, jemand verletzt sich und du musst wechseln. Dann hätte ich schon gerne jemanden, der auch ein bisschen Spielpraxis
das
hat
ist vollkommen
und nicht
richtig,
wieder aus natürlich. Der kalten Hose starten muss. Und wenn du doch die Qualität eigentlich hast und du bist so überlegen.
Du beraubst dich einfach des Mittels, dass die anderen Spieler auch fit bleiben. Genau. Oder in Form kommen und von dem Gesamtspirit, sag ich mal, den du in der Mannschaft halt hast, auch profitieren können. So.
Und der ist herausragend gut. Ne? Also da brauchen wir jetzt auch nicht schlechter reden, als es ist, weil wir sind auf Platz 7. Das Spiel war brutal gut. Die letzten 2 Spiele davor waren auch schon brutal gut. Und eigentlich ist dieser Turnaround gegen Leipzig gelungen. Also ganz ehrlich, da gibt es jetzt erstmal wenig, worüber wir uns beklagen können.
Ich habe gerade, während wir diskutiert haben, irgendwie so eine Eingebung gehabt, mal ganz kurz irgendwie ein bisschen Recherche am Handy betrieben. Wir haben jetzt, wir sind Siebter, 19 Punkte. Ratet mal, wann wir letzte Saison, an welchem Spieltag, wir die 19 Punkte geknackt haben.
Boah, Alter. Da muss ja Henriksen schon Trainer gewesen sein.
Da war Henriksen auf jeden Fall schon Trainer.
Boah, ich mach's mal schlimmer, als es wahrscheinlich war. Ich würde sagen, es war Anfang April.
Ja, wie viel der Spieltag?
Was weiß ich, was Anfang April, der wie viel der Spieltag da ist. Ich sag mal, keine Ahnung, da setze ich mich jetzt in die Nesseln. Der 26. Spieltag.
Scheiße, das war ein guter Call.
Und du? Was sagst du?
Ja, ich fand den Call sehr, sehr gut. Ich hätte jetzt tatsächlich den 25. Spieltag genannt.
Es ist, ihr seid verdammt gut. Also es ist tatsächlich der 26. Oh! Also, schon wieder jemand gespickt hier. Also man weiß ja nicht, was hat. Aber ich finde es krass. Ich habe eben gerade, ich konnte selbst nicht glauben. Ich habe erst so beim 16. Spieltag, 17. Spieltag, aber dann dachte ich so, nee, das macht ja gar keinen Sinn. Aber wirklich, krass. Damaliges Torverhältnis übrigens minus 24. Und jetzt sind wir ganz mal locker bei 6.
Ja.
Also, ganz ehrlich, ich meine, ich finde es echt irgendwie ein bisschen dieses aus dem Regen, also wirklich in die Sonne. Und jetzt sitzt du hier am Strand und denkst dir so, ach ja, könnte eigentlich auch immer so sein,
oder? Mit Wintermantel und wunderst dich, warum du schwitzt.
Sowas gibt's hier auch. So.
Ich finde es wirklich krass, dass du nach so einer Saison dann einfach, ja, machen wir mal das genaue Gegenteil.
Das vollkommen soll verrückt. Aber nicht heißen, dass in der Rückrunde bitte wieder das genaue Gegenteil gemacht
Also jetzt mal ganz ehrlich, ich will eigentlich die, also wenn wir jetzt mal überlegen, guck mal, wir haben noch, warte mal, wie viel der Spieltag war das jetzt gerade? Der 12.
Genau.
Gott, also wirklich, es ist ein Drittel der Saison maximal rum. Mhm. Also ich würde ganz gern die 25 Punkte auf jeden Fall noch vor Weihnachten knacken.
Ich denke mir halt, ich glaube so vor Weihnachten, das wird jetzt auch nicht ohne.
Das sind schwere Spiele, gell?
Weil wir haben jetzt einmal Wolfsburg nächste Woche, also diesen Sonntag auswärts. Ich meine, auswärts liegt uns die Saison, das jetzt sollte keinen überraschen. Aber Wolfsburg hat auch eine 3-Siegesserie gerade am Laufen. Mhm. Die sind nur einen Punkt in der Tabelle hinter uns, haben das exakt gleiche Torverhältnis. Ein Duell auf Augenhöhe, wo sich wirklich nochmal zeigen wird, was passiert, wenn unsere Mannschaft gegen wirklich einen Gegner auf Augenhöhe sich beweisen muss.
Formstarken Gegner.
Genau,
vor allen
also
Dingen.
Glaube ich, wird nochmal ganz interessant. Und mit Bayern und Frankfurt am 3. und 4. Advent, ich sage, ne, das ist jetzt auch oberstes Regal aktuell in der Tabelle. Wir haben schon ein Spiel gegen die Bayern die Saison gesehen, brauche ich jetzt nicht nochmal, vor allem nicht zu Hause. Also gegen Frankfurt. Wer weiß, was da ist. Also ich fände es ja schön, wenn sich hier die Top-Torschützen, so Harry Kane, Johnny Burkhardt und Omar Marmoush, einfach die Tore um die Ohren hauen in diesen Spielen und wir alle gucken, wer dann am Ende noch steht am Weihnachten.
Ich finde es faszinierend. Also ich weiß gar nicht, hat Harry Kane sich jetzt eigentlich schwerer verletzt am Wochenende?
Er fällt auf jeden Fall jetzt mal für den Pokal aus. Deswegen mal gucken, vielleicht.
Okay, naja gut, schauen wir einfach mal, was da jetzt weiter passiert. Aber ich meine, ganz ehrlich, Es glaube ich, gibt schlechtere Sachen, als gegen die besten Torschützen anzutreten und selbst einen dabei zu haben, oder?
Ja, ich bin einfach nur so beeindruckt. Ich finde, wir können natürlich viel über Einzelspieler reden. Wir können über Johnny reden, wir können auch über einen Robin reden, wir können über einen Bello, über einen Da Costa. Wir können ja eigentlich über jeden reden. Das ist aber gar nicht so der Punkt. Was mich so tatsächlich komplett bass erstaunt, das ist diese unfassbare Abgebrühtheit.
Ja, ich habe es auch getwittert nach dem 1-0, dass ich gesagt habe, konsequent aus dem eigenen Spiel heraus, abgeschlossen und getroffen, das ist nicht mal Mainz 05. Also die verstehen sich, die Bälle kommen an und es gibt sogar noch ein Tor hinten raus. Also irgendeine Sache in der Kette hat in der letzten Zeit bis jetzt quasi nie funktioniert, konntest da nicht drauf verlassen und jetzt auf einmal klicken alle Mechanismen ineinander und wir sehen einen Fußball, der einfach nur geil ist.
Ich würde darauf wetten zum Beispiel, dass ein Robin Zentner eine taktische Schulung bekommen hat. Sein Spiel hinten raus flach ist so viel besser als alles, was wir jahrelang von ihm ein bisschen ertragen mussten, muss man jetzt fairerweise sagen. Seine langen Bälle, wenn sie denn jetzt geschlagen werden, sind on point, kommen hinter die Kette, sind wirklich fies. Es ist auf einmal eine Waffe geworden, fußballerisch. das, was er ja potenziell drauf hat, was er nie gezeigt hat oder nie zeigen konnte, weil man es ihm nicht erklärt hat, scheint jetzt besser geworden zu sein. Also das ist ja eine Ausgewogenheit, dass wirklich vom Torwart bis nach ganz vorne angegriffen wird und von ganz vorne bis zum Torwart alle auch mit verteidigen. Also diese Phasen, die hast du in diesem Spiel auch wieder alle gesehen und die Bereitschaft, jede dieser Phasen zu haben, an jeder Phase, egal ob offensiv oder defensiv, teilzuhaben oder zu partizipieren, diese Bereitschaft, die finde ich so außergewöhnlich, weil sie dazu führt, dass die Mannschaft kollektiv brutal stark geworden ist.
Ich finde das sogar, du hast echt schön zusammengefasst. Wir haben es im Stadion ein bisschen plumper gesagt. Wir spielen richtig geil Fußball. Wir können uns aus Situationen befreien. Durch zwei Pässe ist der Spieler blank und kann quasi einen Konter einleiten oder rausspielen auf dem Vene oder sowas. Also wenn wir jetzt mal gerade von der rechten Seite kommen. Einwurf, zwei Pässe, zack. Auf einmal hast du die linke Seite komplett blank. Und ich finde das so schön zu sehen, dass wir genau dieses spielerische Element jetzt einfach hinbekommen. Und was ich auch dazu sagen möchte, wir haben lange Zeit, habe ich das Gefühl gehabt, wir kommen bis in den Strafraum, aber dann irgendwie hapert's. Und wir schaffen es aktuell, den letzten Pass anzubringen.
Ja.
Und den letzten Pass so zu setzen, dass da ein Torabschluss kommt. Und das finde ich so gut. Und wenn wir jetzt gerade, wir haben eben gesagt, wir hätten 4 Tore in der ersten Halbzeit schießen können. Jetzt mal gerade die Gefährlichkeit nach Ecken. Guck mal, Kaischu mit dem Kopfball, der quasi irgendwie, weiß nicht, auf der Linie, hinter der Linie,
halb
irgendwo,
hinter der Linie,
also jetzt mal ganz ehrlich, gehalten wird. Mega krass. Wir hatten Philippen Vene, der quasi frei vorm Torwart steht. Das sind ja auch alles rausgespielte Chancen gewesen. Jetzt, gut, ich meine, das andere war ein Standard, aber und Amindo Sieb hinterher, wie er aufs Tor läuft. Das ist ja wirklich in allen möglichen Teilen des Spiels, in allen möglichen Formen, ob das jetzt Konter sind, ob das jetzt Standards sind, ob das jetzt aus dem klassischen eigenen Spielaufbau heraus ist, haben wir so krass draufgepackt und können einfach das Spiel auch so dominieren und auch das Spiel mal vielleicht, wenn es über einen Weg nicht läuft, mal einfach was reißen. Und das finde ich so geil.
Du könntest auch sagen, wir stellen uns gegen die Bayern eher defensiv auf und dann haben wir eine gute Standardsituation und dann klingelt es unverdienterweise.
Ja.
Das ist ein Szenario. Ich kann mir das Szenario aber auch vorstellen. Ein Sané hat wieder keinen Bock auf Verteidigen. Ein Stefan Bell denkt sich, ach, den Raum laufe ich mal an und auf einmal hast du eine Überzahlsituation. Mhm. Das sind so Situationen insgesamt, die du vorher so nicht kreiert hast. Und durch die Bereitschaft, in allen Phasen des Spiels mitzuarbeiten, hast du auf einmal ein Verständnis für diese Situation. Und ich möchte noch ein Hot-Take machen, weil du Kai Schusano gerade angesprochen hast. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist noch nicht der beste Kai Schusano, den wir diese Saison sehen werden. Denn Kai Schusano entwickelt sich gerade mit Ball am Fuß unheimlich weiter. Auf einmal löst er sich aus Drucksituationen, teilweise mit ein, zwei Körperdrehungen, lässt klatschen, initiiert eine Seitenverlagerung. Also Kai Schusano, wenn der sich weiter so entwickelt, wird der bei einigen Top-Clubs am Ende der Saison auf dem Radar auftauchen. Und zwar ziemlich zügig, weil er mit Ball unheimlich stark wird. Also das ist tatsächlich mein Hot-Take. Kai Schusano mit der Entwicklung wird der richtig, richtig heißer Kandidat für den besten Transfer in der Bundesliga.
Ich bin gespannt. Also ich glaube sowieso, dass am Ende der Saison einige Clubs ein paar Mainzer auf dem Zettel haben werden. Da müssen wir uns, glaube ich, schon mal drauf einstellen. Worauf ich mich einstelle, ist, dass ich jetzt erstmal am Sonntag mit einem Glühwein ganz gemütlich zu Hause im W-Block mir angucke, wie es in Wolfsburg läuft. Auch wenn ich glaube, dass natürlich wieder viele mit auswärts fahren werden. Auch wenn Wolfsburg natürlich nicht das attraktivste Auswärtsfahrerziel ist.
Gut, ich meine, letztes Mal waren 5000 Leute da zum Saisonabschluss. Das ist natürlich schon geil. Also, ich meine, diesmal, wie gesagt, glaube ich, nicht ganz so viel Druck dahinter und auch so, oder so Befreiung, sagen wir mal. Damals war das schon,
na,
wir waren ja schon durch.
Zurzeit werden mehr Fahnen vom VW-Werk geschwenkt als in der Kurve in Wolfsburg. Also von daher glaube ich, dass wir da auswärts schon ganz schön dominieren werden.
Also, ich, freue mich für jeden, der auswärts fährt. Ich schaff's leider nicht dieses Wochenende. Aber ich sag mal so, wir haben es jetzt ja dieses Wochenende auch schon gemacht, packt die Winterjacken ein, gell? Ihr wisst, dick anziehen, sonst ist so viel Platz im Block, das wollen wir ja alle vermeiden. Und ich sag mal so, ich freue mich auf dieses Spiel, ich freue mich auf ein Topspiel mit einer Mannschaft, die quasi auf demselben Niveau ist, tabellarisch gleich gut, das wird gut.
Ich finde tatsächlich, dass Leipzig zurzeit halt einfach kein Gradmesser ist tatsächlich. Also das hast du ja gesehen. Leipzig ist gerade wirklich am Abrutschen. Ruven Schröder hat es schon so, Ruven Schröder so abgerutscht, der ist in Salzburg gelandet.
Wie war das, seit Klopp bei Leipzig ist, läuft es gar nicht mehr rund in dem kompletten Konzern.
Also, da steht jetzt natürlich an, ne? Marco Reus trifft auf Sandro Schwarz im Finale in den USA. Das ist
der Finale hier MLS Cup, LA Galaxy gegen die Red Bull New York Dings, wie heißen sie? Gedönsebums. Naja, auf jeden Fall, das ist Stichtag des 7. Dezember. Ich glaube, wenn Sandro dann die Meisterschaft holt, dann mal gucken, ob der mit Rosi sich dann nochmal ein Zimmer teilen muss in Leipzig.
Jürgen Klopp fängt an und alle meins haben aufgehört im Universum. Fände ich gut, fände ich wirklich gut.
Zum Wolfsburg-Spiel fällt mir noch eine letzte Sache ein, die natürlich wahrscheinlich gar nicht so irrelevant ist. Die sind ja noch im Pokal. Die spielen am Mittwochabend um 18 Uhr gegen Hoffenheim. Ist natürlich auch eine Top-Begegnung, sage ich mal. Aber die werden wahrscheinlich, also ich glaube, das wird auch ganz interessant, sich das mal anzugucken, wie und ob sie da rotieren und ob das dann am Sonntag vielleicht auch nochmal nicht der VfL Wolfsburg ist, den man vielleicht jetzt dieses Wochenende gesehen hat.
Ich glaube, dass wir tatsächlich momentan mit Ball einen Tacken stärker sind als Wolfsburg, ist mein momentaner Eindruck von dem, was ich von Wolfsburg gesehen habe. Und ich bin gespannt, welches Mittel wir an den Tag legen wollen. Und wenn wir schon wieder genauso spielen wie gegen Dortmund, wie gegen Kiel und wie gegen Hoffenheim, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass sich da etwas gefunden hat, das sich sukzessive verbessern muss durch Einwechslungen, durch die individuelle Form der Spieler, was sich weiterentwickeln wird. Denn eins darf man jetzt auch nicht vergessen, auch wenn ich die ganze Zeit das Kollektiv lobe, was wir an individueller Klasse im Kader haben, ist auch brutal. Ein Anthony Cassie ist ein unfassbarer Baller, ein unfassbar starker 1-gegen-1-Spieler. Ein Paul Nebel, ein Kai Schusano, ein Nadim Amiri, ein Johnny Burkhardt, das sind alles Spieler, die vermutlich auch bei anderen Bundesliga-Vereinen Startelf spielen würden. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und das einzige Behelfsfahrrad, das wir momentan haben, ist eigentlich unsere Dreierkette, die irgendwie so ein bisschen zusammengezimmert daherkommt, aber unfassbar gut funktioniert.
Und deswegen würde ich dem fast widersprechen, weil ich glaube, die Spieler, die du jetzt genannt hast, das sind auch Spieler, die in einem Kollektiv aufblühen und ihre Leistung, die sie im Petto haben, abrufen. Und das ist das, was man gerade sieht und was ich finde, was auch so unfassbar Spaß macht, wo ich dann die Brücke schlage zu den Fans. Die tun sich im Kollektiv auch zusammen, wollen einfach Spaß haben, eine geile Auswärtsfahrt machen. Und dieses Gefühl habe ich bei unseren Jungs auch. Die wollen einfach, die wissen, was sie können. Sie wissen, sie können sich im Zweifelsfall aufeinander verlassen. Die wollen einfach Spaß haben. Und so sieht das halt auch aus, wenn du meinst, im Moment beim Fußball zuguckst.
Du meinst, sie haben einfach Bock auf einen geilen Städtetrip.
Ja, das ist einfach so eine, weißt du, wie so eine Mallefahrt, so eine Abschlussfahrt.
Alle zwei Wochen.
Oder so wie drei Podcaster, die sich nach einer langen Autobahnfahrt zusammentreffen, schlecht vorbereitet sind und einfach eine Runde Spaß haben wollen. Ich bedanke mich für diese Talkrunde. Lieber Bene, schön, dass du wieder da warst, auch mit Ohrring.
Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe richtig Bock gerade. Ich könnte wahrscheinlich schon eine Stunde weiterreden, aber ich glaube, es wird Zeit. Aber vielen Dank, dass ich da sein durfte, mal wieder.
Es ist jetzt nicht so, als ob wir dich ausgeladen hätten. Nee, also.
Ich wäre ja eigentlich letzte Woche auch schon da gewesen, aber da
so, jetzt
wie,
kommt
wie immer die Termine dazwischen gekommen.
Das
aber
Leben,
nein.
Bene, das Leben kommt.
Wir würden ja gerne unsere Bankspieler mehr einsetzen, aber sie wollen nicht.
Wir wollen halt leider gewinnen.
Und auch danke an meine Ehefrau. Danke, Frau Budde.
Ja, hi, ich war zufällig hier und dann dachte ich mir, komm, nimmst du auch ein Mikro in die Hand.
So ist es. Und damit würde ich sagen, macht euch noch einen wunderschönen Abend. Ich glaube, ich starte jetzt noch auf den Weihnachtsmarkt.
Da musst du dich aber ranhalten. In 8 Minuten ist letzte Runde.
Ist mir scheißegal, dann hole ich mir...
Vollsprint.
Ich will Vollsprint.
Dann gehe ich zum Rewe, hole mir einen Glühwein, koche mir den hier auf und stelle mich mit einer Tasse auf den Zuhn Weihnachtsmarkt. So, das ist jetzt mein Turn und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dahin, arrivederci.
Ciao, ciao. Tschüss.
24. Minute, das ist Johnny Bobs Burkhardt. Johnny Bob!
Boxen Burkhardt.